DW Menschen und Märkte.
Brexit. Vor der nächsten Verhandlungsrunde wird der Ton schärfer. Stahl. Deutsche Hersteller fürchten Strafzölle der USA. Und Gesundheit. Wie man die Arztrechnung per Crowdfunding bezahlt. Das alles jetzt im Wirtschaftspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Andreas Becker. Am kommenden Montag beginnt die zweite Verhandlungsrunde über den Brexit. Michel Barnier, der Chefunterhändler der Europäischen Union, wird dann mit dem britischen Brexit-Minister David Davis über zahlreiche Punkte streiten. Schon heute präsentierte Barnier in Brüssel seinen Forderungskatalog an die Briten. Dabei geht es auch, aber nicht nur, um Geld. Karin Bensch berichtet.
Am Anfang war Kuscheln angesagt. Das könnte sich am kommenden Montag ändern, wenn die zweite Runde der Brexit-Verhandlungen eingeläutet wird und es dann zum ersten Mal ans Eingemachte geht. Jetzt fängt die harte Arbeit an, sagte Michel Barnier, der für die Europäische Union am Verhandlungstisch sitzt. Und es klang ein wenig wie eine Warnung.
The hard work starts now.
Barnier stellte klare Forderungen an die Briten. Sie müssten deutliche Fortschritte machen bei den künftigen Rechten von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben und arbeiten. Aber auch bei den noch ausstehenden Zahlungen der Briten an die Europäische Union und bei Fragen rund um die historisch bedeutsame Grenze in Irland. Diese drei wichtigsten Themen der ersten Verhandlungsphase sind untrennbar miteinander verknüpft, sagte der Franzose.
Ces trois sujets prioritaires pour la première phase. Des négociations sont trois sujets inséparables.
Sollte es nur bei einem oder zwei dieser Themen Fortschritte geben, werde das nicht ausreichen, um über die künftigen Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zu verhandeln. Die britische Regierung hat großes Interesse daran, so schnell wie möglich ein neues Handelsabkommen mit der EU abzuschließen, um ihre Wirtschaft zu sichern. Jetzt sind erst einmal die Briten dran. Sie müssen uns jetzt genau sagen, wo sie stehen, damit wir vorankommen, sagte Michel Barnier auf Englisch.
We now need to know the UK's position on each of these issues in order to make progress.
Bereits durchgesickert ist, dass es Streit gibt wegen der Rechte von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben. Die britische Regierung will ihnen nach dem Brexit offenbar weniger Rechte zugestehen. Sie sollen sich mit viel bürokratischem Aufwand um einen gesicherten Status bewerben müssen. Auch beim Familiennachzug oder der Anerkennung von Studien- und Berufsabschlüssen soll es hohe Hürden geben. Wir wollen, dass der bürokratische Aufwand für EU-Bürger in Großbritannien einfach und klar wird, forderte Barnier.
Et nous voulons nous assurer que les citoyens européens au Royaume-Uni bénéficient de procédures administratives simples et claires.
Streit gibt es im Vorfeld auch schon wegen des lieben Geldes. Die EU verlangt von der britischen Regierung, dass sie Milliarden zurückzahlt. Verhandlungsführer Barnier betonte, dass es dabei nicht um Lösegeld oder Strafzahlungen geht, sondern um finanzielle Verpflichtungen, die Großbritannien während seiner EU-Mitgliedschaft eingegangen sei. Nicht mehr und nicht weniger, so ist es nun mal bei Trennungen, sagte der Franzose.
C'est sûrement pas une punition ou une revanche de solder les comptes, comme on le fait dans toute séparation, ni plus ni moins.
Die Austrittsrechnung, die Briten begleichen müssen, soll hoch sein. Es ist die Rede von 40 bis 100 Milliarden Euro. Der britische Außenminister Boris Johnson hat erst gestern gesagt, die EU könne darauf pfeifen, dass sie eine übermäßige Zahlung von den Briten fordern könne. Barnier sagte dazu heute, ich höre kein Pfeifen, sondern nur die Uhr ticken.
I'm not hearing any whistling, just the clock ticking.
Ende März 2019 ist Schluss. Dann enden laut EU-Statuten die Austrittsverhandlungen. Großbritannien wird dann kein EU-Mitglied mehr sein. Doch bis es soweit ist, wird es wohl noch einige harte Verhandlungen geben.
Auch an den Finanzmärkten wird die Diskussion um den Brexit aufmerksam verfolgt. Astrid Rasch hat Anleger und Analysten an der Frankfurter Börse gefragt, wie sie den sich abzeichnenden Streit zwischen Großbritannien und der EU bewerten, angefangen beim Mantra der britischen Premierministerin May.
No deal for Britain is better than a bad deal for Britain.
Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal. Mit diesen markigen Worten macht die britische Premierministerin Theresa May seit Wochen klar, dass Großbritannien hart bleiben wird in den EU-Austrittsverhandlungen. Die Briten wollen raus aus dem Binnenmarkt, um die Arbeitnehmerfreizügigkeit zu beenden und lieber eigene Handelsabkommen schließen, auch mit der EU. Doch auch die zeigt sich unter Verhandlungsführer Michel Barnier von ihrer harten Seite und pocht darauf, dass erstmal der eigentliche Austritt der Briten verhandelt wird, bevor es um die künftigen Beziehungen geht. Und Theresa May gerät innenpolitisch unter Druck. Nicht nur, dass ihr Plan, durch eine Neuwahl mehr Mandate zu bekommen, nach hinten losging, allmählich machen sich auch die wirtschaftlichen Folgen der Brexit-Unsicherheit bemerkbar. Hält sie an,
no deal for Britain is better than a bad deal for Britain.
Also tatsächlich fest? Esther Reichelt, Devisenanalystin bei der Commerzbank, glaubt, dass sich die Stimmung im Land bald ändern könnte.
Am stärksten merkt man tatsächlich die Folgen des Brexit-Referendums im britischen Pfund. Das hat um 10% verloren. Dadurch steigen die Importpreise und das wird halt auch wiedergegeben an die Verbraucherpreise. Gleichzeitig steigt das Lohnniveau geringer, das heißt, real haben die Leute weniger in der Tasche. Die gute Stimmung war vor allem darauf zurückzuführen, dass man keine realwirtschaftlichen Konsequenzen gemerkt hat. Und das ändert sich jetzt langsam.
Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING DiBa, glaubt nicht, dass Theresa May überhaupt von ihrer Linie abweichen kann.
Ganz ehrlich denke ich, dass es einen weichen Brexit eigentlich gar nicht geben kann, beziehungsweise dass Frau May unheimlich große Probleme bekommen würde, einen weichen Brexit in Großbritannien zu verkaufen. Denn ein weicher Brexit würde heißen, dass Großbritannien weiterhin Zugang bekommt zum Binnenmarkt, zum europäischen, dafür aber Geld zahlt. Und genau das ist, was Frau May ja nicht haben wollte.
Den Zugang zum Binnenmarkt erkaufen sich nämlich einzelne Nicht-Mitgliedstaaten wie Norwegen oder Liechtenstein. Doch das ist teuer. Bjeski rechnet deshalb damit, dass sich die Briten anders entscheiden.
Ein harter Brexit ist meiner Meinung nach immer noch das wahrscheinlichste Szenario. Der harte Brexit heißt, dass wir dann im März 2019 vielleicht noch eine Übergangsphase eingehen werden, in dem Großbritannien aber keinen Zugang zum internen Markt, zum Binnenmarkt Europas bekommen wird. Und die Folgen dafür wären vor allem für Großbritannien sehr schlecht. Wir sehen erste Anzeichen davon schon im Augenblick, sodass letztendlich Großbritannien über Jahre hinweg eine viel schwächere Wirtschaftskraft haben wird, als sie das bisher kann.
Für die Devisenanalystin Esther Reichelt ist der harte Brexit noch keiner ausgemachte Sache. Denn ohne Deal würde man im Handel auf die Regeln der WTO zurückfallen. Dann müsste die EU Zölle für britische Importe erheben und umgekehrt.
Da stößt man direkt auf ganz praktische Probleme, zum Beispiel, wie Zölle an den Grenzen erfasst werden sollen. Die wurden ja bisher nicht erfasst. Also wie macht man die Zollkontrollen? Wer soll das kontrollieren? Wie wird das erfasst? Das zeigt schon direkt, dass wahrscheinlich es erstmal tatsächlich zu turbulenten Situationen direkt an der Grenze kommt, weil dieses kein Deal halt praktische Probleme mit sich bringt, die so schnell wahrscheinlich gar nicht gelöst werden können.
Vor der nächsten Verhandlungsrunde kommenden Montag stehen die Zeichen auf Streit. EU-Verhandlungsführer Barnier nannte nun die Bereitschaft der Briten, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, als Voraussetzung für weitere Verhandlungen. Der britische Außenminister Boris Johnson hatte die Forderungen im Vorfeld als erpresserisch bezeichnet.
No deal for Britain is better than a bad deal for Britain.
Dieses Credo könnte demnächst eben auch von Michel Barnier kommen.
Auf dem G20-Gipfel am Wochenende haben sich alle Teilnehmer offiziell zum Freihandel bekannt. Doch schon wenige Tage später dominieren wieder die Sorgen, vor allem bei den deutschen Stahlproduzenten. Die gaben heute eine leichte Steigerung ihrer Produktion im ersten Halbjahr bekannt, befürchten aber, dass US-Präsident Trump ihren Stahl bald mit Strafzöllen belegt. Bundeskanzlerin Merkel weiß da auch nicht weiter. Sie könne keine Voraussagen über das Handeln der amerikanischen Administration treffen, sagte die Kanzlerin am Montagabend in München. Ralf Siener über eine verunsicherte Industrie.
Die Diskussionen über das Thema Protektionismus bleiben schwierig, resümierte die Kanzlerin nach dem G20-Gipfel, auch wenn sich alle Staats- und Regierungschefs auf dem Papier des Abschlusskommuniqués zum Freihandel bekennen. Denn mit China, Indien, Russland und Donald Trump sind die G20 zugleich eine Versammlung der weltweit führenden Protektionisten, die wenig anfangen können mit Merkels Freihandelsplädoyer.
Es ist international angelegt, im Grunde im besten Sinne Innenpolitik für die Menschen im Lande.
Kaum zurück in Washington twitterte Donald Trump, er habe seinen G20-Kollegen vermittelt, dass die USA ihre vielen schlechten Handelsverträge korrigieren müssten. Von Merkels Freihandelsbekenntnis ist Donald Trump also meilenweit entfernt. Die Tatsache, dass der US-Präsident von Hamburg nach Washington zurückflog, obwohl er bereits übermorgen wieder zum Nationalfeiertag in Paris erwartet wird, interpretieren die EU-Teilnehmer des Gipfels als Zeichen des hohen innenpolitischen Drucks, unter dem Trump steht. Gesundheitsreform, Steuerreform, Infrastrukturreform, Trump muss liefern. Entsprechend groß ist die Angst bei Europas Stahlproduzenten, dass Donald Trump Trump versuchen könnte, von diesen Herausforderungen abzulenken, durch Strafzölle auf Stahlimporte aus Europa.
The steel problem is maddeningly complex.
Das Stahlproblem sei höchst komplex, betonte US-Handelsminister Wilbur Ross im vergangenen Monat in einer Videoschalte mit dem CDU-Wirtschaftsrat in Berlin.
The global problem of dumping.
Das globale Problem des Dumpings treibt Wilbur Ross um. Billigstahl aus China haben die USA bereits mit drastischen Einfuhrbeschränkungen belegt. Jetzt geht es um mögliche Strafzölle für Stahl aus Mexiko, Südkorea, Kanada und vor allem aus Europa. Führende Stahlkonzerne in Österreich, Italien, Belgien, Frankreich und Deutschland müssen sich auf Strafzölle von bis zu 148% gefasst machen.
That's what needs to be corrected.
Der Import von Dumpingstahl in die USA, der müsse korrigiert werden, betont US-Handelsminister Wilbur Ross. Deutschlands zweitgrößtem Stahlkocher, der Salzgitter AG, wirft das Handelsministerium in Washington vor, den Verkaufspreis für das Grobblech um 23% unter die Herstellungskosten zu drücken. Die deutsche Stahlindustrie steht jetzt unter doppeltem Druck. Aus den USA droht ein Handelskrieg, während gleichzeitig China die Zusicherung der Welthandelsorganisation hat, als Marktwirtschaft anerkannt zu werden und Peking es damit einfacher hat, seinen Dumpingstahl nach Europa zu exportieren, wenn die EU nicht rechtzeitig Maßnahmen ergreift.
Hohe Kosten für die medizinische Versorgung. In den USA ist das der häufigste Grund für Privatinsolvenzen. Eine plötzliche Krankheit, ein Unfall, schon türmen sich die Arztrechnungen. Das betrifft selbst Menschen, die eigentlich versichert sind, denn nicht jede Versicherung deckt alles ab und oft müssen hohe Zuzahlungen geleistet werden. Einige versuchen daher, das Geld für den Arzt über das Internet einzutreiben, per Crowdfunding. Martina Butler berichtet.
Sharik wurde auf einem Zebrastreifen angefahren. Fahrerflucht. Der 19-Jährige kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Operationen, Krankenhausaufenthalt und Medikamente haben allein in den ersten 5 Tagen schon fast $200.000 verschlungen. Die Rechnungen kommen weiter. Die Versicherung zahlt nur einen Teil der Kosten. Deshalb haben seine Freunde einen Aufruf auf einer Crowdfunding-Seite gestartet. Lauren Berliner, eine der Autorinnen einer Studie über Crowdfunding für Krankenkosten vom Simpson Center for the Humanities der University of Washington Bethel, erklärt, was nötig ist, damit die Menschen spenden.
Einige Faktoren, die eine Kampagne erfolgreich machen, sind, dass die Sache optimistisch und fesselnd klingt und es ein lösbares Problem gibt.
Die Rechnung, dass die schwersten Krankheiten die meisten Spenden bringen, geht nicht auf. Für Sharik haben inzwischen mehr als 4.000 Menschen zwischen $5,000 und $5,000 gespendet. Auf der Crowdfunding-Seite steht der Mitschnitt eines Fernsehberichts über den Unfall und eine detaillierte Erklärung, wie es Sharik geht. Seine Freunde haben vieles richtig gemacht aus Sicht der Forscher. Sie wissen, wie man Inhalte erfolgreich fürs Netz aufbereitet. Nora Kenworthy, Co-Autorin der Studie, erklärt, was der Schlüssel zu Spenden ist.
Die meisten Kampagnen verbreiten sich über Freunde und deren Freunde. Es geht also auch darum, wie viele Menschen in deinem Freundeskreis haben Geld übrig, das sie für deine Sache spenden können.
Dass sich die Arztrechnungen immer weiter stapeln, wenn die Patienten längst schon keinen Cent mehr übrig haben, ist keine Seltenheit in den USA. Zuzahlungen, Gebühren, Medikamente, das kann Amerikaner in den finanziellen Ruin treiben. Fast die Hälfte hat einer Studie zufolge im Notfall nicht mal $400 auf der hohen Kante. Nina McCarthy hat selbst erlebt, wie schnell einem die Schulden im Krankheitsfall über den Kopf wachsen können. Dabei hatte sie jahrelang den gleichen Job und eine Krankenversicherung. Dann wurde ihr die Gebärmutter entfernt. Es gab Komplikationen. Sie war wochenlang krank. Nur die ersten 3 Wochen hat ihre Versicherung gezahlt.
Ich habe dann rund 4 Wochen kein Geld verdient. Da konnte ich auch meine Krankenversicherung nicht zahlen. Und weil ich meinen Teil nicht zahlen konnte, hatte ich nach ein paar Wochen auch keine Versicherung mehr. Die medizinischen Rechnungen haben sich gesammelt.
Sie hat einen Kredit aufgenommen, um die Schulden irgendwie in den Griff zu bekommen. Beim Crowdfunding haben sich Shariks Freunde als Ziel gesetzt, $500.000 zu sammeln. Fast 420.000 haben sie in einem Monat zusammenbekommen. Ihr Marketing funktioniert aus Sicht der Wissenschaftlerinnen. Aber die meisten sind nicht so erfolgreich, erklärt Nora Kenworthy.
Nur rund 10% erreichen das Ziel, das sie sich setzen. Crowdfunding ist keine Garantie für einen Erfolg. Die meisten Leute stellen fest, dass sie nicht so viele Leute ansprechen, wie sie gehofft haben.
Die meisten Crowdfunding-Kampagnen bekommen rund 40% des Geldes zusammen, das sie sich als Ziel gesetzt haben. Kranke und ihre Angehörigen machen in ihrer Verzweiflung viele private Details öffentlich. Doch das reicht eben nicht. Manche bekommen nur ein paar Dollar zusammen. Dass immer mehr Amerikaner auf Crowdfunding hoffen, um Krankenkosten zu zahlen, ist für Lauren Berliner ein alarmierendes Signal.
Es ist ein Bereich mehr, wo die Vorurteile der Amerikaner zum Zug kommen. Wer verdient es zu leben und wer nicht? Das drückt sich in Spenden aus.
Crowdfunding kann nur ein Pflaster auf einer klaffenden Wunde sein und Heilung ist nicht in Sicht.
Crowdfunding für die Arztrechnung. Mit diesem Bericht aus den USA sind wir am Ende des Podcasts. Jan Eisenberg in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.